Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Wir hatten zwar gerade jetzt auch schon Gebet in der Stille, aber ich möchte trotzdem nochmal einladen zu einer kurzen Stille vor der Predigt. Herr, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob die Frage schon mal in der Predigt gestellt wurde. Warum sind wir evangelisch-lutherisch? Genügt es nicht einfach nur Christ zu sein? Ist das Bekenntnis zu bestimmten christlichen Konfessionen überholt? Oder haben wir ein wichtiges Erbe einzubringen? Ich steige mit einigen Fragen und Antworten ein. Genügt es nicht einfach Christ zu sein? Natürlich genügt das. Ich sage oft, ich bin Christ und fertig. Erst dieser Tage wieder, als ich von jemandem um eine Auskunft gefragt wurde. Und da sagte, ich bin Christ, ich muss es so beantworten. Trotzdem ist mitunter eine genauere Bestimmung hilfreich. Manche sagen auch, ja, ich bin einfach nur Christ und bei uns ist alles überkonfessionell. Das ist ein schönes Wort übrigens. Das klingt total offen und perfekt. Man hat sozusagen anscheinend die Unterschiede schon hinter sich gelassen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, es ist oft gar nicht so offen, sondern eher eine Engführung. In dem Fall heißt das überkonfessionell, es kann jeder kommen, der genauso denkt und unserer Richtung zustimmt und es so macht, wie wir wollen. Und da findet man dann auch manchmal eine gewisse Enge oder Gesetzlichkeit unter dem Deckmantel, wir sind alle Christen. Und da ist mir manchmal lieber, mein Visier hochzuklappen und zu sagen, ich bin evangelisch-lutherisch, da wissen wir Bescheid. Ein anderer sagt, was heißt ja evangelisch-lutherisch? Ich bin es zufällig, weil ich in Königswalde geboren bin, weil hier halt die meisten lutherisch sind, weil die Volkskirche ursprünglich lutherisch war. In Bayern wäre ich katholisch, in Holland reformiert. Was ich in Saudi-Arabien wäre, will ich jetzt gar nicht sagen. Oder ich gehöre eigentlich von Haus aus zu einer anderen Konfession an, aber wir haben uns als Ehepartner entschieden, gemeinsam zu einer Kirche zu gehören, einfach Arbeit des Gutes für unsere Ehe und Familie. Okay. Oder wir haben gerade in unserer Gemeinde auch diese Erfahrung, da haben sich in den letzten Jahren einige unserer Kirchgemeinde angeschlossen, die ursprünglich aus einer anderen Gemeinde, Freikirche oder auch der katholischen Kirche kommen. Ich habe mit denen da nicht so genau über diese Frage gesprochen, aber ich glaube nicht, dass sie sozusagen die ganzen lutherischen Bekenntnisschriften durchgearbeitet haben und sie wörtlich mit der Bibel verglichen haben, wenn am Schluss zu der Erkenntnis kamen, das ist für mich überzeugend, ich werde jetzt Lutheraner. Solche Ausnahmen mag es geben, aber ich bin überzeugt, ihr Motiv war, hier am Ort ist eine aktive christliche Kirchgemeinde, durchaus lebendig, da wollen wir uns einbringen und deshalb auch der Entschluss der evangelisch-lutherischen St. Trinitatis-Gemeinde und damit auch der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens beizutreten. Ich denke, das ist auch ein gutes Zeugnis für christliche Einheit. Und deshalb sage ich auch ganz offen, ich will in dieser Predigt nicht das Lutherische als Konfessionsmerkmal besonders raushängen lassen oder überbetonen, sondern gern auch die Prägung, die andere einbringen, aufnehmen. Und ich denke, da hat sich schon einiges in unserer Liturgie, auch einiges in den letzten Jahren verändert, auch manche Wendungen im Gottesdienst, auch manches an, auch ein bisschen an Liedgut, weil wir auch Anregungen von Christen, die anders geprägt sind, aufnehmen. Wir bleiben natürlich eine evangelisch-lutherische Gemeinde, aber offen für andere geistliche Impulse, sofern sie zur Bereicherung führen und nicht dadurch Rechthaberei, Überheblichkeit oder gar Spaltung eintritt. Wenn wir fragen, haben wir ein wichtiges Erbe einzubringen, dann heißt das gerade nicht, sich abkapseln, nur wir, sondern sich einbringen in die weltweite Christenheit. Wer einen klaren Standpunkt hat und seine Traditionen kennt, der kann das sehr gut. Andere Konfessionen, das ist mein Eindruck, kann ich mich täuschen, haben weniger Bedenken, auch sehr deutlich kundzumachen, für was sie stehen und was ihre besondere Erkenntnis ist. Seien es Adventisten, Methodisten, Baptisten, Pfingstler oder Katholiken. Nur wir Lutheraner sind an dem Punkt oft etwas verschämt, wissen es auch gar nicht so genau, was wir da sagen sollen. Das sollte sich ändern. Schließlich Ich bin immer noch bei Fragen und Antworten. Wieso nennt ihr euch lutherisch, sagt vielleicht jemand, nach einem Menschen, der sicher viel Wichtiges bewirkt hat, der aber auch Schwächen und Fehler hatte, die uns besonders auch in diesem Jubiläumsjahr deutlich zum Teil von den Medien vor Augen geführt werden. Das ist eine berechtigte Frage. Antwort: Da geht es uns wie vielen anderen christlichen Kirchen oder Gemeinschaften. Wir haben uns den Namen nicht selber zugelegt. Er war ursprünglich sogar ein Schimpf- oder Spottname und irgendwann ist es eine Selbstbezeichnung geworden. So wie sich mancher über seinen Spitznamen ärgert, er kann aber nichts dagegen machen und irgendwann akzeptiert es halt. Es geht uns wie anderen, zum Beispiel, wir haben auch einige Methodisten unter uns, die können mich berichtigen, aber soviel ich weiß, war Methodisten ursprünglich ein Spottname, weil sie bestimmte Methoden der Bekehrung des christlichen Lebens lehrten und es wurde dann später zu einer Eigenbezeichnung, ebenso Baptisten und Adventisten. Und auch die Lorenzianer, die es bei uns im Ort stark gibt, heißen ja eigentlich Gemeinschaft in Christo Jesu. Aber jeder nennt sie nur nach ihrem Gründungsvater Lorenz in Königswalde, auch nach ihrem ersten Versammlungsort. Und mit Verlaub, ich hoffe, ich trete niemand zu nahe, aber als ich neu nach Königswalde kam, vor 23 Jahren, erkundigte ich mich nach anderen christlichen Gemeinden hier im Ort. Und da wurde mir unter anderem die Seidler-Gemeinde genannt. Eigentlich heißt sie ja wohl christliche Versammlung. Aber damit weiß niemand, was da gemeint ist. Und nicht zuletzt können wir in der Bibel nachlesen, Apostelgeschichte 11, 26, die Jünger Jesu, Anhänger des neuen Weges, so nannten sie sich, wurden in Antiochien zuerst Christen genannt, von Außenstehenden. Der römische Historiker Tacitus, ein Gegner der Christen, belegt, dass dies ein Spott- und Schimpfname war. Heute sagen wir hoffentlich mit Selbstbewusstsein und Dankbarkeit, ich bin Christ. Evangelisch-lutherisch, gut, dass evangelisch davor steht, ist nicht Menschenverehrung, sondern bezeichnet die Prägung der Reformation, die wir als bibelgemäß vertreten. Warum sind wir evangelisch-lutherisch? Was ist daran für uns wichtig? Als ich mein Theologiestudium begann, bekam ich dieses zweibändige Werk geschenkt. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, Deutsch und Latein, war sogar in der DDR erschienen. Geschenkt hat sie mir, das muss ich jetzt dazu sagen, ein junger Mann, dem ich viel zu verdanken habe. Er war Jugendmitarbeiter in Oberfrohnau, als ich mit 16 Jahren dorthin kam, in eine lebendige, erweckliche, charismatische Jugendarbeit im damaligen Kirchenbezirk Karl-Marx-Stadt 2. Er war Jungscharleiter und hat mich speziell in der Jungs-Jungschar-Arbeit geprägt. Ich bin sehr dankbar, dass gerade die Jungs-Jungschar auch bei uns wieder eine neue Blüte erlebt. Er hat mir diesen Band geschenkt, mit einer handschriftlichen Widmung, einem Zitat von Pastor Klaus Harms, der im 19. Jahrhundert wirkte. Ich lese Ihnen das mal vor. Halten Sie sich mal fest, bitte. Da steht Folgendes. Die evangelisch-katholische Kirche ist eine herrliche Kirche. Sie hält und bildet sich vorzugsweise am Sakrament. Die evangelisch-reformierte Kirche ist eine herrliche Kirche. Sie hält und bildet sich vorzugsweise am Wort Gottes. Herrlicher als beide ist die evangelisch-lutherische Kirche. Sie hält und bildet sich am Sakrament wie am Wort Gottes. Dieses Zitat hat mich zunächst befremdet. So viel Herrlichkeit bei einer Kirche fand ich sehr ungewohnt und habe es auch in der Realität meiner Kirchgemeinde nicht so vorgefunden. Aber trotzdem dachte ich darüber nach. Geschenkt von einem missionarisch orientierten Jungscharleiter, Zitat von Klaus Harms, einem lutherischen Erweckungsprediger in Norddeutschland, der Tausende zum lebendigen Glauben an Jesus Christus geführt hat. Dem hätte ich das Zitat gar nicht zugetraut. Übrigens, er hat überall evangelisch davor gesetzt, auch bei den Katholiken. Und damit erkennt er an, die Kirchen gründen alle auf dem Evangelium der guten Nachricht von Jesus. In diesem Zitat werden drei Typen von Kirchen vorgestellt. Die einen sind die, die sich vorwiegend am Sakrament erbauen, also die heiligen Handlungen, Taufe und Abendmahl sehr hochschätzen. Das sind zum Beispiel die Katholiken, aber auch die Orthodoxen und viele apostolische Freikirchen. Diese Kirchen haben große Ehrfurcht vor dem sakramentalen Handeln. Sie betonen, dass Gott da am Wirken ist und bauen ihr Christsein, ihr Kirchenwesen darauf auf. Für Katholiken oder Orthodoxe ist ein Gottesdienst ohne Abendmahl kein Gottesdienst. Ich erinnere mich, als ich eine katholische Messe besuchte, ich glaube, sie war im Anschluss an ein Konzert, da wurde bei der Begrüßung bekannt gegeben, wegen der Länge des Gottesdienstes fällt heute die Predigt weg. Das sollte bei uns mal einer sagen. Aber die Katholiken würden nie sagen, wegen der Länge fällt das Abendmahl weg. Sie erbauen sich am Sakrament. Der andere Kirchentypus ist der Reformierte. Das sind zunächst die Kirchen, die aus der Schweizer Reformation von Zwingli und Calvin hervorgingen. Diese hatten ja alles abgeschafft oder abschaffen wollen, was ihrer Meinung nach vom Wort ablenkt. Dazu gehören die Bilder, auch die Kirchenmusik, außer Psalmgesang. Aber vor allem hatten bei ihnen die Sakramente keine große Bedeutung. Sie haben sie natürlich nicht abgeschafft, schließlich stehen sie ja in der Bibel, aber sie verstanden sie rein symbolisch. Dagegen hat sich Luther scharf gewandt und sagte, wenn Jesus im Abendmahl sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, dann meint er das nicht nur symbolisch, sondern bringt zum Ausdruck, dass er in den Sakramenten uns Gott Christus selber begegnet, an uns handelt, wenn auch auf verborgene Weise und wenn wir es natürlich auch im Glauben annehmen müssen. In der reformierten Tradition, die wir auch in vielen Freikirchen und freien Gemeinden wiederfinden, spielt das Sakramentale eher eine untergeordnete Rolle. Auf großen Glaubenskongressen kommt es eher selten vor, dass dort Abendmahl gefeiert wird. Das verkündigte Wort in Predigt und Zeugnissen spielt die alles entscheidende Rolle. Und danach wird auch die Qualität beurteilt. Für den reformierten Typus ist die Antwort eines alten, sehr schwerhörigen Mannes aus meiner Kindheitsgemeinde eher unverständlich. Auf die mühsam ihm deutlich gemachte Frage, warum er denn treu zum Gottesdienst kommt, obwohl er doch kein Wort von der Predigt versteht, antwortete er wegen dem Abendmahl und dem Segen am Schluss. Nun, und damit sind wir bei einem wichtigen lutherischen Merkmal, Erbauung an Wort und Sakrament. Ich gebe zu, dass wir da bei uns eine Schieflage haben. Im September haben wir lauter besondere Gottesdienste, siehe Kirchenblatt, und auch schon seit voriger Woche finden wir keinen Platz fürs Abendmahl. Oder meinen es nicht. Das ist unlutherisch, sage ich ganz selbstkritisch. Vorbild für mich ist da die Kommunität in Selbitz. Da ist selbstverständlich in jedem Gottesdienst Abendmahl und auch, soviel ich mitbekommen habe, in der Stadtkirche Wittenberg. Meiner Meinung nach müssen wir an diesem Punkt an uns arbeiten. Warum sind wir evangelisch-lutherisch? Ich hatte das Glück, in diesem Sommer mehrere Tage in Wittenberg sein zu können, der Stadt der Wiege der Reformation. Sehr empfehlenswert, da ist viel zu sehen, gerade auch in diesem Sommer noch bis September. Und da hat mir besonders der Altar der Stadtkirche angetan. Der sogenannte Reformationsaltar, der von Lukas Cranach, dem Jüngeren, dem Älteren, gemeinsam gemalt wurde. Ich hoffe, wir kriegen den jetzt ins Bild. Ja. Dieser Altar, ich hoffe, Sie können ein bisschen was sehen, illustriert mit seinen 4 Bildtafeln auf der Vorderseite, was nach reformatorischer Erkenntnis Kirche Jesu Christi ist. Über dem Altar, das sieht man hier nicht mit drauf, steht der Bibelspruch 1. Korinther 3,11, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und deshalb zeigt das untere Bild, die sogenannte Predella, den Grund, worauf alles aufgebaut ist. Luther predigt den gekreuzigten Christus. Dieses untere Bild, damit bin ich aufgewachsen. Denn es war in meiner Herkunftsfamilie in der guten Stube, also sogar jeden Tag präsent. Wir sehen da Luther auf der Kanzel, also die Reformatoren wurden da viel mit hineingemalt, und die Wittenberger Gemeinde. Dabei ist seine Frau Katharina mit dem kleinen Söhnchen Hans auf dem Arm zu sehen und auch die früh verstorbene Tochter Magdalena. Und Lukas Cranach, der Jüngere, hat auch seinen Vater mit unter die Gemeinde gemalt, der treu zur Reformation stand. Luther malt der Gemeinde den Gekreuzigten so deutlich vor Augen, dass sie ihn praktisch vor sich sehen. Die schon zum Teil gelösten Grabtücher weisen auf die Auferstehung hin. Beeindruckend ist, dass hier nichts ablenkt vom Gekreuzigten, kein Bild oder sonstiger Schmuck. Er allein steht im Mittelpunkt. Die Botschaft vom Kreuz ist unsere Rettung. Das war Luthers Erkenntnis aus dem Römerbrief. In der Mitte des Altars, ziemlich groß, setzte Lukas Cranach die Darstellung des Abendmahles. Mir fällt gerade ein, entschuldigen Sie, in der Sakristei sehen Sie es nicht, ich gebe den mal so ein Blatt rein. Ha? Also wir sind in der Mitte. Ja, in der Mitte des Altars setzt Lukas Cranach die Darstellung des Abendmahles. Man könnte übrigens eine eigene Predigt natürlich halten zu diesem Altar, das machen wir andermal. Wichtig ist, dass bei diesem Abendmahlskreis sozusagen so schön zu sehen ist, die vollkommene Gemeinschaft mit Jesus, die wir am Abendmahl haben. Als sehr unterschiedliche Menschen, so werden diese Jünger dargestellt, als Gerechte und Sünder, auch Judas ist dabei. Das Abendmahl wird dargestellt mit sehr viel Offenheit. Der Kreis ist einerseits sehr innig, aber auch geöffnet und auch der Blick nach draußen in die Welt, in die Umgebung. Ich denke, wir machen es richtig, dass wir im Gottesdienst das Abendmahl feiern und dabei auch die Kinder einladen und segnen und sozusagen nicht als Winkelmesse so irgendwo im Anschluss und nach besonderer Prüfung. Überall sind Zeitgenossen eingezeichnet. Lukas Cranach, der Jüngere, steht hier als Diener in dem mittleren Bild und reicht Martin Luther, der als Jünger Jörg dargestellt ist, den Kelch. Luther erhält den Kelch, weil er praktisch der Gemeinde den Abendmahlskelch wiedergegeben hat, denn vorher wurde ja nur die Hostie an die Gemeinde ausgeteilt. Der rechte Seitenflügel von uns aus links zeigt Philipp Melanchthon bei der heiligen Taufe. Daneben steht ein Mitstreiter Luthers mit der Bibel und dem Schriftbeweis, dass Glaube und Taufe die Rettung zum ewigen Leben bringen. Die Reformatoren schätzten es sehr hoch ein, dass christliche Eltern ihre Kinder frühzeitig zur Taufe bringen, weil darin die Gnade deutlich und ihnen das Erlösungswerk zugewandt wird. Übrigens zeigt sich hier, dass damals die Kinder voll untergetaucht wurden bei der Taufe zur Reformationszeit. Ein schönes Symbol, gegen das ich nichts einzuwenden hätte. Auf dem linken Seitenflügel schließlich, also vom Betrachter aus rechts, ist Johannes Bugenhagen zu sehen. Er war der erste evangelische Stadtpfarrer von Wittenberg und der Reformator Pommerns. Er sitzt im offenen Beichtstuhl und übt das Amt der Schlüssel aus. Dies steht für Vergebung. Dem frommen Bürger, der vor ihm kniet, dem wird durch den Zuspruch der Vergebung der Himmel aufgeschlossen. Auf der anderen Seite steht ein Mann höheren Ranges, so halb abgewandt, der meint, die Vergebung nicht nötig zu haben. Ihm wird der Schlüssel verkehrt rum in den Rücken gehalten. Kann man vielleicht nicht erkennen von der Ferne. Er geht mit gebundenen Händen davon. Dieses Hinweis auf das Wort Jesu, Matthäus 16, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Luther hat die Beichte zwar nicht mehr offiziell zu den Sakramenten gezählt, aber die Sache an sich für sehr wichtig gehalten und sie wurde auch beibehalten. Seine Kritik richtete sich gegen die entartete Beichtpraxis und den Ablasshandel der katholischen Kirche. Die Kirche gründet auf der Botschaft vom Kreuz als Fundament und den Sakramenten als den Heilsgaben Gottes für uns. Das ist zentrale evangelisch-lutherische Botschaft. Dabei ist, wenn man das Bild sieht, muss man schon sagen, die Reformationszeit, das war schon eine Sternstunde der Christenheit, in der alles so zusammenkam. Die reformatorische Erkenntnis, die Bibelübersetzung ins Deutsche, die reformatorischen Maler, die das gleich umgesetzt haben, und die Musiker mit dem Kirchenlied und schließlich der Buchdruck, welcher die Botschaft verbreitete. Warum sind die evangelisch-lutherisch gleichermaßen gegründet und erbaut in Wort und Sakrament? Das ist heute mein Schwerpunkt. Ich würde es nicht mehr so formulieren wie Klaus Harms, aber mir ist es wichtig. Es kommt noch einiges dazu, welches zum Teil noch in den nächsten Predigten auch anklingen wird. Das Vierfache allein, allein aus Gnade, allein aus Glaube, allein Christus, allein die Schrift. Das allein aus Gnade ist besonders heute auch in den Lesungen und dem Wochenspruch und in dem Lied, was die Band als letztes gesungen hat, deutlich geworden. Mir ist weiterhin wichtig die evangelische Nüchternheit, damit meine ich nicht Abstinenz, obwohl die manchmal auch angebracht ist, und auch nicht trockene Schreibstubengelehrsamkeit. Damit meine ich, dass wir in der Bibel nach der Mitte der Schrift suchen, demütig bleiben, nicht geistlich abheben und uns dann sozusagen im Flug von der Bibel entfernen, Erfahrungen und Eingebungen immer wieder an der Schrift prüfen und in der Gemeinde. Und eines ist noch gar nicht erwähnt worden, oft wird lutherisch verwechselt mit Landeskirche oder Volkskirche. Das muss man aber trennen. Ich bin zuerst Lutheraner und nicht zuerst Landeskirchler. In vielen Teilen der Welt sind die Lutheraner eine Freikirche. Es gibt übrigens auch in Schönfeld eine lutherische Freikirche. Aber wiederum war Luthers Anliegen die entschiedene Nachfolge, aber auch die Kirche fürs Volk, für alle. Und deshalb ist die Landeskirche, heute besser vielleicht offene Kirche, im lutherischen Sinn. Wenn ich zurückblicke auf unser Gemeindefest letzten Sonntag, da bin ich dankbar für die große Gemeinschaft und dass da auch viele kommen, die sonst selten zu sehen sind, auch Nichtchristen, auch aus anderen Konfessionen, dass wir als lutherische Gemeinde offen sind, auch in die Kommune hineinwirken können und auch auf diese Weise Salz der Erde und Licht der Welt sind. Warum sind wir evangelisch-lutherisch? Mir ist ein empfehlenswertes Buch begegnet, Evangelisch 500 plus, zum Reformationsjubiläum erschienen. Ich leise auch gerne mal aus, ich habe es doppelt. Zu verstehen, Zitat, wie eine dankbar selbstkritische Liebeserklärung an eine alte Kirche mit chancenreicher Zukunft. Und darin schreiben einige Personen, warum ich gern evangelisch bin. Einen kenne ich recht gut, Stefan Zeibig. Mit ihm habe ich zusammen studiert. Er ist jetzt Pfarrer in Lengefeld-Erzgebirge. Wir treffen uns ab und zu zum Leitergebetsfrühstück. Mit Auszügen aus seinem Beitrag will ich diese Predigt abschließen, warum ich gern evangelisch bin. Martin Luther bzw. die Reformation sind sozusagen die Pfahlwurzel. Das gehört ins Fundament. Die Betonung der Heiligen Schrift, Jesus Christus als Mitte, der Glaube und die Rechtfertigung des Glaubenden aus Gnade. Wenn das nicht klar ist, wird alles andere schief und hält nicht stand. Wenn das nicht klar ist, mag es viele seltsame Blüten geben, aber wenig bleibende Frucht. Ich denke, das hat sich in meiner Erfahrung immer wieder bestätigt. Was haben Menschen nicht alle schon von Gott gehört oder als prophetische Einsichten weitergegeben? Wenn wir es nicht an der Heiligen Schrift, an Gottes Wort prüfen und wenn es nicht damit übereinstimmt, kommen wir buchstäblich in Teufels Küche. Am Ende bleibt nur die Schrift und wir müssen bei ihr bleiben, um Gottes und unserer selbst willen. Das nächste, allein Christus. Manchmal begegnet mir unter uns Christen eine Überbetonung des Heiligen Geistes, die am Ende Tor und Tür für andere Geister öffnet. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus, führt zu ihm. Wenn das nicht klar bleibt, landen wir in einem schwer zu durchschauenden Nebel religiöser oder emotionaler Erfahrungen. Allein der Glaube. Ja, ohne ihn geht es nicht und er ergibt sich auch nicht von allein. Der Glaube ist ein Geschenk, das aus dem Hören des lebendigen Wortes kommt und für das ich doch Verantwortung habe. Zum Glauben rufen, den Glauben nähren und aufbauen, das gehört ins Zentrum. Aber ohne Druck und Manipulation, ohne frommes Leistungsdenken. Glaube ist kein religiöser Leistungssport. Manche werden krank oder komisch oder selbstgerecht und ihr frommer Hochmut fällt zumindest den ungläubigen Heiden auf. Alles Krankheiten, die aus einem Mangel an Gnade kommen. Deshalb allein die Gnade. Diese Erkenntnisse der Reformation gehören ins Fundament, unbedingt. Sie sollten die Pfahlwurzel bilden. Nein, bitte nicht die alleinige Wurzel. Luthers Erkenntnis ist nicht alles und er hatte auch seine Grenzen und Fehler. Aber ich schätze die geistliche und frohe Lebendigkeit, die mir aus seinen Schriften entgegenkommt und würde mich freuen, wenn ich diese auch in der lutherischen Kirche noch mehr wahrnehmen könnte. Und ich schätze seinen Mut, bei seinem Standpunkt und Glauben zu bleiben, solange er nicht durch die Schrift widerlegt werden kann. Luther hat sich vor Klarheit nicht gescheut. Wischiwaschi und Relativismus sind nicht reformatorisch. Und auch nicht, dass man es allen recht machen will. Ja, wenn ich das alles sehe, bin ich gern evangelisch und weiß mich dabei verbunden mit vielen Geschwistern aus anderen Fraktionen. Denn einen konfessionellen Stolz oder Absolutheitsanspruch kann es ja gar nicht geben, wenn man das Vierfache allein der Reformation beachtet. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.